Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Abstand halten, Hände waschen und Maske tragen. Die große Mehrheit der Bevölkerung hat mit den AHA-Regeln keinerlei Probleme. Nur eine kleine Minderheit fühlt sich in ihren Grundrechten beschnitten und will gegen die angebliche Einschränkung der Freiheit demonstrieren. Heute vor wenigen Stunden die Entscheidung der Berliner Verwaltungsrichter. Die geplante Demo in der Hauptstadt kann doch stattfinden. Wir berichten gleich. Außerdem unter anderem Informationen zum Stühlerücken in der Linkspartei und zur weiter angespannten Lage in Belarus. Wer nach dem Berliner Demoverbot in dieser Woche die aufgeregte, zum Teil hysterisch aggressive Debatte im Netz verfolgte, bekam rasch einen Eindruck von den politischen Denkmustern der Anti-Corona-Politik-Szene. Eine krude Mischung unterschiedlichster gesellschaftlicher Strömungen vereint im tiefen Misstrauen gegen den Staat und seine Institutionen. Doch unser Rechtsstaat funktioniert. Berliner Verwaltungsrichter haben die Kundgebung unter strengen Auflagen vorerst erlaubt. Claudia van Laak mit den Einzelheiten.
Im Zweifel für das Recht auf Versammlungsfreiheit. Das Verwaltungsgericht Berlin hat das Demonstrationsverbot gekippt und gleichzeitig Auflagen für die morgige Veranstaltung der Initiative Querdenken verhängt. Stefan Großgurt, Sprecher des Verwaltungsgerichtes.
Diese beziehen sich insbesondere auf die Einhaltung des Mindestabstands durch die Teilnehmer. Der Veranstalter muss im Bereich der Bühne Gitter aufstellen, damit es dort nicht zu einer Zusammenballung kommt. Und im Übrigen müssen die Teilnehmer konstant und kontinuierlich über die Verpflichtung der Einhaltung des Mindestabstandsgebots aufmerksam gemacht werden. Mit dieser Maßgabe kann die Versammlung morgen stattfinden.
Berlins Innensenator Andreas Geisel hatte das Verbot der Großdemonstration gegen die Corona-Politik mit dem Infektionsschutz begründet. Die Teilnehmer an der Demonstration vor 4 Wochen, Veranstalter war ebenfalls die Stuttgarter Initiative Querdenken, hätten bewusst gegen verhängte Auflagen verstoßen. Deshalb sei davon auszugehen, dass es auch morgen massive Verstöße gegen die Infektionsschutzverordnung geben werde. Diese Begründung reichte dem Verwaltungsgericht nicht aus.
Das Gericht hat ausgeführt, dass nicht zwingend von den Verhalten am 1. August auf das morgige Verhalten geschlossen werden kann. Und wegen der Bedeutung des Versammlungsgrundrechts muss die Prognose immer neu, konkret und überzeugend substantiiert begründet werden. Und hierfür hat das Gericht nicht ausreichende Anhaltspunkte gesehen.
Der Initiator der Demonstration, der Stuttgarter Unternehmer Michael Ballweg, zeigte sich in einem Video der Initiative erfreut über den Gerichtsentscheid und rief alle zu einer friedlichen Demonstration auf.
Ein phänomenaler Sieg für die Demokratie und für unsere Grundrechte, die wir eben besitzen und die uns nicht genehmigt werden müssen von der Politik. Und dass wir das jetzt auf so einer niedrigen Instanz schon gewonnen haben, zeigt ja auch letztendlich, wie undemokratisch die Haltung der Politik im Moment ist.
Die AfD begrüßte ebenfalls die Gerichtsentscheidung, sie sei ein, Zitat, Sieg der Freiheit, sagt der AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla. Die Berliner Polizei bereitet sich nun auf einen Großeinsatz vor. 3000 Polizistinnen und Polizisten sind vor Ort. Ein Teil davon kommt aus anderen Bundesländern wie Bayern oder Sachsen. Auch die Bundespolizei unterstützt. Beim letzten Mal musste die Demonstration aufgelöst werden, weil sich die Teilnehmer nicht an die Auflagen gehalten hatten. Polizeipräsidentin Barbara Slowik warnte.
Wenn zigtausend Menschen, die auf Straßen und Plätzen stehen und nicht freiwillig gehen, wenn wir diese gegen ihren Willen räumen müssen, dann dauert das einige Stunden bei einer rechtsstaatlich handelnden Polizei. Das sind Stunden, in denen das Virus Verbreitung finden kann, in denen Ansteckungen längst erfolgen können.
Genau wie der Veranstalter rief auch Herr Berlins Polizeipräsidentin zu einer friedlichen Demonstration auf. Bitte handeln Sie vernünftig und verantwortungsbewusst, bat sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mit etwa 20.000 Menschen wird gerechnet. Auch Gegendemonstrationen sind angemeldet.
Aus Berlin, Claudia van Laak. Wenn Minister oder ihre Sprecher vor Kameras und Mikrofone treten, sorgt das in der Regel nicht für einen erhöhten Puls bei den Hauptstadtjournalisten. Wenn Angela Merkel jedoch einmal im Jahr zu ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz bittet, ist der Saal stets prall gefüllt. In Zeiten der Pandemie ist jedoch auch hier alles anders. Nur eine Handvoll Journalisten durfte heute anwesend sein im Saal der Bundespressekonferenz. Und das Virus prägte auch inhaltlich den Auftritt der Kanzlerin, Frank Capellan berichtet.
Vieles ist diesmal anders. Nur etwa 40 Journalisten sitzen in der Bundespressekonferenz. Corona schreibt Abstand vor. Angela Merkel betritt den Saal mit Maske. Erst als sie vorne Platz genommen hat, verstaut sie das Tuch in einem Plastikbeutel mit Zipverschluss und bedankt sich.
Auch dafür, dass Sie die Pressekonferenz so ausrichten, dass wir hier im Saal die Regeln, die in diesen Zeiten nun einmal gelten müssen, auch einhalten können.
Ihre Sorge, dass die Deutschen die Pandemie auf die leichte Schulter nehmen könnten, ist ja anzumerken. In ihrem Eingangsstatement spricht sie einen Satz, der sehr an ihren Fernsehauftritt zu Beginn der Krise erinnert.
Es ist ernst, unverändert ernst. Und nehmen Sie es auch weiterhin ernst.
In Ihren Augen nehmen es manche Ministerpräsidenten nicht ernst genug, dass Ihr Parteifreund Rainer Haseloff sich einem Bußgeld für Maskenverweigerer widersetzt, ist ein Affront gegen die Autorität der Kanzlerin. Doch auch von anderer Seite bekommt sie Gegenwind. Cosima Ingenschei von der Eisenbahnergewerkschaft EVG erklärt im ZDF, sie halte es für ein Unding, dass die Bußgelder nach dem Wunsch der Kanzlerin nicht von der Polizei, sondern von Bahnbediensteten eingetrieben werden sollen, ähnlich wie bei Schwarzfahrern.
Wir halten da gar nichts von. Das ist ein Trick, den die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten da versuchen, nämlich die staatlichen Aufgaben abzuwälzen auf unsere Kolleginnen und Kollegen auf den Zügen.
Auch die Abkehr von verpflichtenden Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten stößt auf Widerspruch. Bayern will erst einmal an kostenlosen Tests anstelle der Quarantäne festhalten. Tobias Hans, Regierungschef im Saarland, stärkt Merkel im Deutschlandfunk den Rücken. Für den CDU-Mann geht es darum, unnötige Reisen in Risikogebiete zu verhindern.
Wer es denn unbedingt tun muss, der soll dann natürlich auch die Konsequenzen tragen. Bedeutet, er muss in Quarantäne und er muss mit Verdienstausfällen rechnen.
Die Kanzlerin rechtfertigt ihre Wende in Sachen Tests. Wir werden in der Corona-Krise einander viel verzeihen müssen, hatte ihr Gesundheitsminister schon vor Wochen erklärt. Hat sie Fehler gemacht?
Wir haben nicht in dem Umfang gesehen, dass Menschen in Risikogebiete fahren. Ich habe auch nicht gedacht, dass zum Beispiel ganz Spanien jetzt wieder zu einem Risikogebiet erklärt werden musste. Aber in einer solchen nie dagesehenen Herausforderung kann per se immer nur entschieden werden auf dem, was wir heute wissen. Und wenn es Notwendigkeiten gibt, muss man nachsteuern.
Und dann wird es auch ein wenig persönlich. Das Ende Ihrer vermutlich 16-jährigen Amtszeit ist absehbar. Wehmut?
Mir geht die Arbeit jetzt nicht aus. Natürlich weiß ich, dass das jetzt noch ein Jahr ist. Das bringt aber auch wieder mit sich, dass jeder Tag sehr zählt.
Aber es macht noch Spaß, versichert die Kanzlerin. Schon Pläne für die Zeit danach?
Dann wird sich was finden. Ich bin optimistisch, dass mir was einfällt.
In Erinnerung bleibt schließlich noch die Frage nach jenem Satz, den sie vor fast genau 5 Jahren an gleicher Stelle ausgesprochen hat. Nein, ein Wir schaffen das, damals gemünzt auf die Flüchtlingspolitik, will sie mit Blick auf das Virus nicht wiederholen. Jede Krise hat ihre eigenen Worte, sagt Merkel. Und dann muss sie kurz lachen. Migration, Finanzen, Corona. Viel passiert. Was hat sie denn in all den Jahren geschafft? Fertig gemacht.
Ich sitze ja noch hier, also geschafft hat mich eigentlich nichts, aber gefordert hat mich sicherlich vieles.
Aus Berlin mein Kollege Frank Capellan. Und zu diesem Thema um 19.05 Uhr auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk. Diese Meldung kommt nicht völlig überraschend, denn schon länger gibt es ein Rumoren in der Führungsetage der Linkspartei. Jetzt vor rund einer Stunde die Bestätigung, Katja Kipping will nicht erneut als Parteivorsitzende antreten. Isabel Reifenrath.
Die Parteivorsitzende der Linken, Katja Kipping, will nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios nicht erneut für den Vorsitz der Partei kandidieren. Demnach will sie den Parteivorsitz auf dem kommenden Bundesparteitag aufgeben. Das erklärte sie den Parteigremien und ihrer Partei in einem Brief. Es sei Zeit für sie, etwas Neues zu beginnen, heißt es darin. Sie wolle sich für neue linke Mehrheiten, für einen sozial-ökologischen Aufbruch stark machen. Katja Kipping war vor 8 Jahren zusammen mit Bernd Rieksinger an die Spitze der Linken gewählt worden. Die 42-Jährige war jahrelang in einem Richtungsstreit mit der ehemaligen linken Fraktionsvorsitzenden Sarah Wagenknecht. Schon vor geraumer Zeit hatte Kipping angedeutet, ihren Posten vielleicht räumen zu wollen. Die Satzung der Linken sieht vor, dass die Vorsitzenden nach 8 Jahren nicht wiedergewählt werden sollen. Kipping waren zuletzt aber durchaus Chancen auf eine erneute Wahl eingeräumt worden. Der Bundesparteitag der Linken soll im November in Erfurt stattfinden.
Isabel Reifenrath. Sachkundig, durchsetzungsstark und entschlussfreudig. Mit diesen Attributen will Markus Söder nicht nur seine Bayern überzeugen, sondern sich im Fall der Fälle auch den Weg für höhere Wein außerhalb des Freistaates offenhalten. Doch dieses selbstgemalte Bild wird unschärfer. Nach dem Corona-Test-Debakel nun ein erneuter Dämpfer für den Ministerpräsidenten. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof entschied heute, die vor 2 Jahren wieder eingeführte bayerische Grenzpolizei ist in Teilen nicht mit der Verfassung vereinbar. Aus München dazu unser Korrespondent Michael Watzke.
Grundsätzlich darf der Freistaat Bayern eine eigene Grenzpolizei aufstellen, sagte heute Peter Küspert, der Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, in seiner Urteilsbegründung. Das bayerische Polizeiorganisationsgesetz sei deshalb verfassungskonform. Nur die bayerische Staatsregierung habe die Grenzpolizei mit Kompetenzen ausgestattet, die nicht ihr, sondern der Bundespolizei zustehen. Die Kontrolle der Landesgrenzen sei Sache des Bundes. Das bayerische Polizeiaufgabengesetz verstoße daher im Artikel 29 gegen das Rechtsstaatsprinzip der bayerischen Verfassung. So sahen das auch die bayerischen Grünen, die gegen die Grenzpolizei geklagt hatten. Katharina Schulze, Vorsitzende der Grünen Landtagsfraktion.
Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat unserer Klage stattgegeben. Artikel 29 PRG ist nichtig. Sie sehen eine zufriedene und glückliche Fraktionsvorsitzende. Von der bayerischen Grenzpolizei bleibt nur noch der Name. Und ich finde, Markus Söder sollte jetzt so viel Rückgrat haben, seinen Fehler zu korrigieren und die bayerische Grenzpolizei aufzulösen und die Beamtinnen und die Beamte in der Fläche verteilen.
Doch Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Söder denkt gar nicht daran, die erst 2 Jahre alte Grenzpolizei wieder aufzulösen. Im Gegenteil, die bayerische Staatsregierung will die Sondertruppe aufrüsten und mit insgesamt 1.000 Grenzpolizisten ausstatten. Tobias Reis, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, interpretiert das Urteil ganz anders als die Grünen.
Also wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es fällt eine Befugnisnorm weg, die aber für das tägliche Arbeiten der Grenzpolizei keine Bedeutung hat. Es ändert sich hinsichtlich der Arbeit der bayerischen Grenzpolizei mit dieser Entscheidung nichts.
Denn, so Tobias Reis, schon jetzt habe die bayerische Grenzpolizei vornehmlich Aufgaben wie etwa Schleierfahndung wahrgenommen. Die liegt im Kompetenzbereich der Bundesländer, weil sie hinter der Staatsgrenze stattfindet. Und wenn die Grenzpolizei direkt an der Staatsgrenze, etwa zu Österreich oder Tschechien, tätig werde, dann tue sie das immer in enger Absprache und auf Anforderung der Bundespolizei. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hält die bayerische Grenzpolizei für unabdingbar. In Situationen wie der Flüchtlings- oder der Corona-Krise brauche es zusätzlich zur Bundespolizei eine gut ausgestattete Ländergrenzpolizei, aber auch in anderen Fahndungssituationen.
Da geht es manchmal um illegalen Aufenthalt, aber da geht es sehr wohl auch um Drogenschmuggel, da geht es um Waffenschmuggel, da geht es um Zigarettenschmuggel, da geht es um Ausweisfälschungen und.
Doch all das, so Katharina Schulze von den Grünen, könne es auch ohne eine eigene bayerische Grenzpolizei geben, so wie schon vor 2018. Schulze fordert die Staatsregierung auf, den Zitat lächerlichen Etikettenschwindel bayerische Grenzpolizei zurückzuziehen. In einem vereinten Europa sollte es eh keine innereuropäischen Grenzkontrollen geben, so Schulze. Die CSU-Fraktion dagegen sieht sich als Sieger in diesem Streit. Die Grenzpolizei könne ihre Arbeit wie bisher fortführen und auch der Koalitionspartner der CSU in der bayerischen Regierung, die Freien Wähler, begrüßen das Urteil. Der Vorsitzende Hubert Aiwanger warnte davor, die Polizeipräsenz im Grenzbereich generell in Frage zu stellen. Die hohen Aufgriffszahlen von Kriminellen zeigten eindeutig, wie wichtig und gut die Arbeit der dort eingesetzten Polizei sei.
Michael Watzke. Auch wenn in den vergangenen Tagen die Proteste in Belarus leiser waren als zuletzt, der Widerstand gegen Lukaschenko geht weiter. Für dieses Wochenende sind in Minsk und in anderen Städten des Landes erneut Kundgebungen geplant. Entsprechend nervös die autoritären Machtzirkel um Lukaschenko. Es gibt zahlreiche Verhaftungen, darunter viele Journalisten. Florian Kellermann.
Das belarussische Regime will offenbar erreichen, dass so wenig wie möglich über die für das Wochenende geplanten Protestkundgebungen berichtet wird. Der schwedische Fotojournalist Paul Hansen muss das Land verlassen, nachdem er gestern bei der Demonstration auf dem Unabhängigkeitsplatz in Minsk festgenommen worden war. Er hatte bewegende Fotos vom Kampf gegen Amtsinhaber Alexander Lukaschenko veröffentlicht. Bei der Demonstration gestern gingen die Sicherheitskräfte zum ersten Mal gezielt gegen Journalisten vor. Rund 50 wurden vorläufig festgenommen. Vor allem solche, die mit Livestreams im Internet berichten, müssen Anklagen fürchten. So Jekaterina Andrejewa vom Fernsehsender Bielsat. Man hat mir vorgeworfen, dass ich an der Demonstration teilgenommen hätte. Das Protokoll, das die Polizei aufgesetzt hat, ist aber voller Fehler. Und der Vorwurf ist auch völlig absurd. Ich soll Parolen geschrien haben. Dabei haben doch alle gesehen, dass ich live berichtet habe. Ich hoffe deshalb, dass ich nicht vor Gericht komme. Der amtierende Präsident Alexander Lukaschenko tut weiterhin so, als kämen die Proteste gegen die gefälschte Präsidentschaftswahl nicht aus der Gesellschaft. Sie seien von westlichen Nachbarstaaten initiiert, erklärte er heute erneut. Immer vehementer behauptet Lukaschenko, die NATO drohe mit einem militärischen Überfall. Was das Rattern von Panzerketten in Polen und Litauen betrifft, von dem ich gesprochen habe, wir sind doch keine Idioten. Nun sind auch US-Kampfflugzeuge vom Typ F-16, die zuvor bei Berlin stationiert waren, in die Richtung unserer Grenze verlegt worden. Da stellt sich für mich doch die Frage, wie sind sie bestückt? Vielleicht mit Atomwaffen? Die westlichen Nachbarstaaten und die NATO haben diese Anschuldigungen als haltlos zurückgewiesen. Lukaschenko allerdings ordnete die Mobilmachung der Streitkräfte im Westen des Landes an. Fotos von heute zeigen, wie dort mehrfach Raketenwerfer bewegt werden. Ein Kalkül von Lukaschenkos Behauptungen ist es, den Protesten die Legitimität abzusprechen und nach innen Stärke zu demonstrieren. Lukaschenkos Kriegsrhetorik könnte aber auch im Zusammenhang mit den gestrigen Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin stehen. Putin hatte Lukaschenko seine Unterstützung zugesagt, falls die Lage in Belarus, so wörtlich, außer Kontrolle gerate. Dafür habe er bereits ein nicht näher spezifiziertes Kontingent von Sicherheitskräften bereitgestellt, so Putin. Der Kreml-Chef wolle Lukaschenko unbedingt im Amt halten, kommentierten Beobachter, so der Minsker Politologe Valeri Karbalevich gegenüber Radio Svoboda. Auch der Westen sollte daraus Lehren ziehen. Er hat Lukaschenko die Stange gehalten, damit das Land stabil bleibt. Lukaschenko sei ein Diktator, hieß es, aber er verteidige die belarussische Unabhängigkeit. Aber das war eine Illusion, wie sich jetzt zeigt. Für Sonntag, 14 Uhr Ortszeit, haben Oppositionsmedien wieder zu einer Großdemonstration in Minsk aufgerufen. Beobachter schließen nicht aus, dass die Situation eskalieren könnte. Schon am vergangenen Sonntag hatte Lukaschenko in der Hauptstadt Militär bereitgehalten und sich selbst mit einer Kalaschnikow in der Hand filmen lassen.
Florian Kellermann. Wenn ich mit Europa reden will, wen muss ich dann anrufen? Diese Frage soll der frühere US-Außenminister Henry Kissinger in den 70er Jahren gestellt haben. Heute, gut vier Jahrzehnte später, fällt es den EU-Mitgliedern zwar immer noch regelmäßig schwer, sich auf eine gemeinsame Außenpolitik zu verständigen, aber immerhin in vielen Fragen gelingt es immer besser, an einem Strang zu ziehen. So auch in Sachen Belarus. Heute verständigten sich die europäischen Außenminister auf eine gemeinsame Haltung gegenüber Lukaschenko. Bettina Klein berichtet.
Wenn Herr Lukaschenko den Druck auf die Zivilbevölkerung erhöht, dann müssen wir den Druck auf Herrn Lukaschenko erhöhen, sagte Heiko Maas bei der Pressekonferenz am Nachmittag. Darin seien sich alle im Saal einig gewesen.
Menschen- und Freiheitsrechte sind elementarste Grundwerte und dafür stehen wir in der Europäischen Union ein, ohne Wenn und Aber. Und deshalb wird es schrittweise zielgerichtete Sanktionen gegen diejenigen geben, die für Wahlmanipulation und Gewalt Verantwortung tragen.
Die Rechtsgrundlagen dafür sollen in den nächsten Tagen in den Arbeitsgruppen des Rates vorbereitet und möglichst rasch angenommen werden. 11 EU-Staaten hätten an ihn geschrieben, so der hohe Beauftragte Josep Borrell, und darum gebeten, die Sanktionen so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen. Angesichts der brisanten Lage in Belarus besteht die Sorge, dass die Wirkung verfliegt, wenn man sich jetzt zu viel Zeit lässt. Andererseits müssen die Sanktionen im Zweifel vor Gericht Bestand haben und daher sorgfältig begründet werden. Wie viele Personen derzeit genau auf der Liste stehen, wollte Borrell nicht verraten. Zuletzt war von 20 die Rede. Vor allem baltische Staaten drängten darauf, dass nicht nur Symbolpolitik betrieben werden dürfe. Es seien in den vergangenen Tagen mehr Namen geworden und es könnten weitere hinzukommen, so der EU-Außenbeauftragte. Alles hänge jetzt von der weiteren Entwicklung ab. Heiko Maas begrüßte das Angebot der OSZE, nach Minsk zu reisen und in einem breiten Dialog im Land mitzuwirken. Das zweite wichtige Thema der Außenminister waren die Spannungen im östlichen Mittelmeer zwischen mehreren EU-Staaten und der Türkei. Das Verhältnis sei mehr als belastet. Man sei sich einig in der Solidarität mit Griechenland und Zypern.
Wir wollen der Diplomatie eine Chance geben. Und dafür müsste die Türkei die Voraussetzungen schaffen und von den Provokationen, mit denen wir es leider immer wieder zu tun haben, absehen. Und wir sind uns auch darin einig gewesen, dass die völkerrechtlichen Fragen dem Internationalen Gerichtshof zur Klärung vorgelegt werden sollen.
Darüber hinaus werden aber auch restriktive Maßnahmen wie weitere Sanktionen gegen die Türkei vorbereitet, sollte das Land nicht bereit sein, einzulenken. Unter anderem mit dem Verhältnis zur Türkei wird sich ein Sondergipfel der Europäischen Union Ende September befassen. Drittes Thema im Auswärtigen Amt in Berlin-Mitte war das Verhältnis zu Russland.
Wir wissen alle, gerade hier in Berlin, wenige hundert Meter entfernt von der Charité, in der Alexei Nawalny liegt, dass es einige dunkle Wolken über unseren Beziehungen gibt. Und deshalb muss gerade ganz aktuell Russland mehr dazu beitragen, den Fall Nawalny aufzuklären.
Sollte Russland wie in früheren Fällen jedoch wiederum nicht kooperieren und zur Aufklärung beitragen, dann müsse man sich sicherlich mit der Frage auseinandersetzen, so der deutsche Außenminister, wie wir darauf reagieren.
Bettina Klein. Japan pflegt traditionell eine ganz andere Führungs- und Managementkultur als wir Europäer. Die Wertschätzung von Erfahrung und die Achtung vor dem Alter sind wichtige Werte der japanischen Gesellschaft. Und so ist die Nachricht von heute aus Tokio bemerkenswert. Der japanische Regierungschef Shinzo Abe gibt sein Amt vorzeitig auf, offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Doch es steckt wohl mehr dahinter. Katrin Erdmann.
Shinzo Abe rückt nicht sofort mit seiner Entscheidung raus, sondern redet erstmal minutenlang über das Coronavirus und die Herausforderungen für Japan. Dabei wiederholt er ein Versprechen, das er bereits vor Monaten gab, aber immer noch nicht klappt, die Testkapazitäten auf 20.000 pro Tag zu erhöhen. Erst dann schwenkt er langsam zu seiner eigenen Gesundheitssituation um und sagt schließlich: Ein Politiker muss in der Lage sein, Ergebnisse zu liefern. Aber wenn man dem vom Volk erteilten Auftrag nicht mehr nachkommen kann, sollte man nicht länger auf dem Posten des Premierministers bleiben. Daher trete ich hiermit vom Amt des Regierungschefs zurück. Ausführlich beschreibt er, wie er mit seiner Entscheidung, vor allem aber mit seiner Gesundheit gerungen hat, einer unheilbaren Darmerkrankung, die ihn 2007 schon einmal zum Rücktritt zwang. Mitte Juli hat sich mein bis dahin stabiler Gesundheitszustand verschlechtert. Das führte zu einer ziemlichen Ermüdung und nahm mir all meine körperliche Energie. Abe, der die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt seit 8 Jahren regiert, drückte zugleich sein Bedauern darüber aus, dass er einige seiner wichtigsten Ziele nicht erreicht habe. Dass ich die Frage der nach Nordkorea Verschleppten nicht lösen konnte, bedauere ich sehr. Und auch, dass es nach wie vor keinen Friedensvertrag mit Russland gibt und die Verfassungsrevision nicht zu Ende gebracht wurde, schmerzt mich sehr. Dabei waren die Pläne des Premiers, den sogenannten Friedensparagraphen abzuschaffen, in der Bevölkerung äußerst unbeliebt. Bislang verbietet es die Verfassung, dass sich Japan aktiv an kriegerischen Auseinandersetzungen beteiligt. Trotz Krankheit will der rechtskonservative Politiker sein Abgeordnetenmandat behalten. Mit seinem Rücktritt muss auch der Vorsitzende der regierenden liberaldemokratischen Partei neu gewählt werden. Der wird dann automatisch Premierminister. Ab nächster Woche soll dieser Prozess beginnen. In die Nachfolgediskussion, so Abe, wolle er sich jedoch nicht einmischen. Die Auswahl des nächsten Vorsitzenden liegt in den Händen der Parteiführung. Daher steht es mir hier nicht an, mich dazu zu äußern. Dasselbe gilt für die Auswahl der Kandidaten. Wer Abe nachfolgt, ist noch offen. Nur eines ist ziemlich sicher. Es wird ein Mann sein und möglicherweise ein älterer als Abe selbst. Innerparteilich am meisten Rückhalt haben der Finanzminister und der Kabinettsstaatssekretär. Beide sind über 70. Dass er genau jetzt seinen Rücktritt verkündet, begründete der Regierungschef auch damit, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sei, bevor die zweite Corona-Welle mit der Herbstgrippewelle auf Japan zurolle. Er selbst hatte im Umgang mit der Krise keine gute Figur abgegeben. Die Umfragewerte waren so schlecht wie nie. Abe sagte dazu heute: Dass ich während dieser Corona-Krise mein Amt abgebe, dafür entschuldige ich mich zutiefst beim Volk. Die Regierung habe beim Kampf gegen das Virus ihr Bestes gegeben. Im Vergleich zu anderen Ländern stehe Japan gut da. Das, so hatte es kürzlich Finanzminister Aso und möglicher neuer Premier gesagt, liege auch an der Hochkultur der Japaner.
Aus Tokio, Katrin Erdmann. Ein Mann stößt eine Mutter und ihren Sohn vor einen einfahrenden Zug. Die Frau kann sich retten, das Kind stirbt. Ein Albtraum, eine unvorstellbare Tat, so geschehen am Frankfurter Hauptbahnhof im vergangenen Sommer. Ein Schock für viele Menschen. Wie konnte das geschehen? Der Prozess bemühte sich um eine Antwort. Jetzt haben die Richter ihr Urteil verkündet. Frank Angermund.
Es war Mord. Mord an einem 8-jährigen Jungen. Und versuchter Mord an seiner Mutter. So hat das Frankfurter Landgericht die Tat heute beurteilt. Habte A. hatte vor mehr als einem Jahr den Jungen und seine Mutter im Frankfurter Hauptbahnhof vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Die Mutter konnte sich retten, der Junge wurde vom Zug erfasst und getötet. Da der Täter an einer akuten paranoiden Schizophrenie leidet, wird er in einer Psychiatrie untergebracht. Dazu der Anwalt der Familie Ulrich Warnke.
Die zentrale Frage dieses Prozesses bleibt natürlich unbeantwortet, nämlich die Frage des Warum. Warum hat der Täter das getan? Der Vater hat ihn das im Prozess gefragt. Er konnte oder wollte hierauf keine Antwort geben. Und so bleiben natürlich viele Zweifel übrig.
Für das Gericht hat sich die Tat so abgespielt. Habte A. hatte am 29. Juli 2019 am Gleis 7 unruhig hinter einem Pfeiler gelauert. Als der ICE mit rund 30 km/h in den Bahnhof einfährt, stößt der 41-Jährige völlig überraschend die Mutter und das Kind vor den Zug. Dies erfüllt das Mordmerkmal der Heimtücke. Auch wenn Habte A. während der Tat Wahnvorstellungen hatte, auf Stimmen in seinem Kopf gehört hat und dementsprechend schuldunfähig ist. Staatsanwältin Hanna Faust.
Ich bin mit der rechtlichen Einschätzung des Gerichts vollkommen einverstanden und denke, dass es auch insbesondere für die Familie ein guter Abschluss ist und vielleicht hilft, dieses Verfahren ein bisschen zu verarbeiten.
Für alle Prozessbeteiligten war das zweiwöchige Verfahren eine Herausforderung. Für die Opfer, die Zeugen, die Richter und auch für Staatsanwältin Hanna Faust.
Weil man hier diese unglaubliche Diskrepanz zwischen dem Gerechtigkeitsgefühl und der Rechtsanwendung hat und natürlich diesen unglaublichen Schicksalsschlag.
Habte A. starrt während der Urteilsverkündung in den Gerichtssaal. Es scheint so, als könne er dem Ganzen nicht folgen. Auch als der Richter ihn anspricht und von einer schrecklichen, unerklärlichen und sinnlosen Tat spricht. Der Vater des getöteten Jungen sitzt mit einem Mund-Nasen-Schutz im Saal. Sein Gesicht ist kaum zu erkennen. Der vorsitzende Richter lobt ausdrücklich, dass sich der Vater während des Prozesses mit Fragen an der Aufklärung zur Tat beteiligt hat. Nochmal Anwalt Ulrich Warnke.
Jetzt fängt die eigentliche Trauerarbeit an. Und die wird ein Leben lang andauern.
Die Mutter sei schwer depressiv und gebe sich die Schuld am Tod ihres Kindes, berichtet ihr Anwalt. Sie konnte nicht am Verfahren teilnehmen. Der Vater des Jungen versucht, in den Alltag zurückzufinden. Er geht wieder stundenweise arbeiten. Auch wenn er vor Gericht keine Antwort auf die Frage nach dem Warum erhalten hat.
Ein Bericht von Frank Angermund. Und zum Schluss dieser Sendung der Blick auf eine Branche, die in den vergangenen Jahren einen wahren Boom erlebt. Zocken an der Konsole, Daddeln am PC, es herrscht Hochkonjunktur für Computerspiele, nicht nur bei der jungen Generation. Auch ältere Semester haben inzwischen das digitale Spielzimmer für sich entdeckt. Jetzt wieder das Hochamt der Branche, die in diesem Jahr virtuelle Computerspielmesse Gamescom. Informationen dazu von Martin Schütz.
Die Politik hat nun auch offiziell die Gamescom eröffnet. Bundesminister Andreas Scheuer, der neben dem Verkehr auch für Digitales zuständig ist, will die Computerspielindustrie weiter fördern. Bis 2023 sollen jedes Jahr 50 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Möglich sind nun auch millionenschwere Einzelförderungen von Projekten. Andreas Scheuer will die Computerspielindustrie aber nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch ideologisch und das Image der Spiele verbessern. Für ihn ist die Branche eine der Zukunftsindustrien, die in Deutschland aber immer noch in den Kinderschuhen steckt. Digitalministerin Dorothee Beer möchte, dass Lehrer Spiele auch im Unterricht einsetzen. Aus ihrer Sicht sind die Spiele dazu geeignet, dass Kinder und Jugendliche mit Spaß und hoher Motivation lernen. Dazu sei aber eine andere Ausbildung von Lehrenden nötig. Und für Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidenten Armin Laschet hat der E-Sport eine besonders große Bedeutung, also der Wettkampf an Computer und Konsole, etwa in Fußballsimulationen. Denn mittlerweile hat sich im E-Sport eine höchst professionelle Szene entwickelt, die aus Sicht des Ministerpräsidenten besonders stark in Nordrhein-Westfalen zu finden sei.
Und dieser Bericht von Martin Schütz am Ende dieser Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ein gelungenes Wochenende.